Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext zu unserem siebten Teil zur Frage, was heißt Christsein praktisch, lesen wir heute miteinander Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Matthäus 5, 13 bis 16 zum Thema Leben zur Ehre Gottes. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, mit dem heutigen Thema kommt die Predigtreihe zur Frage, was heißt Christsein praktisch, zum Ende. Kommt das Leben zur Ehre Gottes als Unwichtigstes zum Schluss? Nein, es gilt Ähnliches wie beim Thema Gehorsam. Das kam als Sechstes, das war unser letztes Thema, weil der Gehorsam aus alledem erwächst, was wir in den vorausgehenden fünf Teilen miteinander betrachtet hatten. Und das Leben zur Ehre Gottes kommt zum Schluss, nicht weil es das Unwichtigste wäre, sondern weil es das Ziel ist, dem alles andere dient, auf das alles andere hinauslaufen soll. Insoweit knüpft unser heutiges Thema auch unmittelbar an das vom letzten Mal an das Thema Gehorsam. Wir haben im Predigttext das sehr deutlich gehört, der letzte Vers, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Da sehen wir den Zusammenhang Gehorsam und Ehre Gottes. Was sind gute Werke? Gute Werke sind solche Werke, die dem Willen Gottes entsprechen. Und das Ziel all dieser Werke, das Ziel all unseres Lebens hier auf dieser Erde, das Ziel all unserer guten Taten, ist als allererstes nicht, dass es irgendeinem Menschen auf dieser Erde dadurch besser geht. Das erste Ziel ist, dass Gott durch unsere Taten geehrt wird, damit sie euren Vater im Himmel preisen. Das ist ein rechter Gottesdienst, solche Werke, dass Gott auf diese Weise durch unser Leben geehrt wird. So schreibt der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, und die Schwestern sind hier mitgemeint, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das also ist ein rechter Gottesdienst, wo wir unsere Leiber, damit ist unser ganzes irdisches Leben gemeint, Gott zur Verfügung stellen. Mit unserem ganzen Leben nach seinem Willen handeln und ihm damit die Ehre geben. Als Kinder Gottes haben wir einen erneuerten Sinn, mit dem prüfen wir, das sagt dann Vers 2 an dieser Stelle, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und das tun wir dann und das ergibt einen Gottesdienst, der Gott gefällt. Und so verherrlichen wir Gott durch unser Leben in dieser Welt. Wir lassen unser Licht leuchten, nämlich ein erneuertes Leben, verändert durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott wird also durch unseren Gehorsam geehrt. Denn indem wir Gottes Willen tun, ehren wir ihn ja auch ganz unmittelbar als unseren Herrn. Wir erleben das Gegenteil heute in Kirchen wie Freikirchen auf ganz breiter Front, dass das Herrsein Gottes unterschlagen wird. Man will Gott nicht mehr als Herrn, zur Not noch als liebenden Vater, aber am allerliebsten möglichst anonym als lieben Gott, der keinem was zuleide tut, zu allem die Augen zumacht, alles gut heißt, aber einen Herrn, der uns Gebote gibt, der ist heute nicht sehr hoch im Kurs. Aber gerade der den Herrn die Ehre gibt, auch durch seinen ganz praktischen täglichen Gehorsam, der lebt eben nicht mehr in der Rebellion gegen ihn. Und deshalb, liebe Geschwister und Gäste, zielt der Feind immer als erstes auf den Gehorsam. Wir sehen da ganz unmittelbar das Thema, der Gehorsam vom letzten Mal zielt genau auf das heutige Thema hin. Schauen wir zurück in den Garten Eden. Gott hatte Adam und Eva einen wundervollen Lebensraum geschaffen. Es gab alles in Hülle und Fülle. Es gab keine Krankheit, keine Schmerzen, keine Mühen, nichts, was die Schönheit des Lebens auch nur im Allergeringsten hätte beeinträchtigen können. Und Gott hatte ihnen nur ein einziges Gebot gegeben. Könnt ihr euch das vorstellen? Nur ein einziges Gebot. Esst nicht vom Baum der Erkenntnis. Sonst durften sie alles, absolut alles tun, wozu sie Lust und Freude hatten. Ein einziges Gebot. Und dann kommt der Teufel in Gestalt der Schlange. Und was tut er? Er greift sofort dieses eine einzige Gebot an und stellt es in Frage, weil er damit Gott die Ehre rauben will. Er will das Vertrauen von Adam und Eva Gott gegenüber zerstören. Und aus diesem zerstörten oder zumindest angeschlagenen und beschädigten Vertrauen erwächst dann der Ungehorsam. Das hatten wir auch letztes Mal schon. Und so führt Satan den Menschen in die Rebellion gegen Gott. Er sagt ihnen, die Gebote Gottes sind nicht wirklich gut für euch. Gott will euch das Beste vorenthalten. Wenn er sein Gebot übertretet und doch von diesem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Dann erst geht's richtig los mit euch. Das ist Satans Masche bis heute. Und wenn die Ordnungen Gottes auf allen Kanälen angegriffen werden, dann geht's Satan im letzten Grunde darum, Gott die Ehre zu rauben. Er soll von den Menschen nicht mehr als Herr anerkannt werden. Denn Satan will ja selbst der Herr und der Gott dieser Welt sein. Er möchte selbst die Ehre, die Gott zusteht. Und das begann schon mit dem Sündenfall und es setzt sich konsequent fort. Schauen wir als nächstes auf die Versuchung Jesu. Satan fängt scheinbar ganz harmlos an. Er schleicht sich in unsere Herzen. Er sagt, du hast Hunger, 40 Tage nichts gegessen, mach dir doch aus diesen Steinen ein paar Brote. Was ist da schon verwerflich dran? Aber am Ende sehen wir, worauf er wirklich hinaus will. Wiederum nimmt der Teufel Jesus mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Satan will, dass Jesus ihn anbetet. Satan will die Ehre, die Gott allein zusteht. Das ist übrigens auch, liebe Geschwister, das Problem der Marien- und Heiligenverehrung, sowohl in der römisch-katholischen wie auch in den verschiedenen orthodoxen Kirchen. Die Kritik richtet sich doch nicht dagegen, dass Maria als christliches Vorbild betrachtet wird. Das dürfen wir natürlich. Das hat auch Martin Luther sehr ausdrücklich betont. Er hat eine breite Auslegung zum Magnificat in Lukas 1, dem Lobgesang der Maria, geschrieben. Und er betont darin, natürlich dürfen wir Maria als ein Vorbild des Vertrauens, als ein Vorbild des Gehorsams, des Glaubens, der Demut sehen. Aber mehr eben auch nicht. Wer nun aber mit seinen Anliegen und Gebeten zu Maria oder den Heiligen kommt, der verstößt damit gegen das erste Gebot. Denn der stellt Maria und die Heiligen zwischen sich und Gott. Damit wird übrigens auch ein ganz untergründig, unterschwellig, ein ganz furchtbares Bild von Gott gemalt. Denn warum braucht man nach dieser Lehre die Fürbitte der Heiligen und Marias? Weil Gott anscheinend alleine uns nicht so gut gesonnen ist. Der ist eher böse und zornig und ungnädig. Und es braucht die Fürbitte von Maria und den Heiligen, um Gott gnädig zu stimmen. Das ist eine Perversion schon allein des Gottesverständnisses, das in dieser ganzen Logik steckt. Und wer so Zu Maria und den Heiligen kommt der Raub Gott und Jesus unmittelbar die Ehre, weil er ist unser Fürsprecher, unser Helfer und Retter. Und das betont Luther ebenfalls dann in seiner Auslegung zum Magnificat. Er schreibt, denn so viel Würdigkeit und Verdienst man ihr, nämlich Maria, zulegt, so viel tut man von der göttlichen Gnade Abbruch und verkleinert des Magnificats Wahrheit. Luther sagt damit, das Magnificat gibt doch Gott die Ehre und nicht der Maria. Weil jetzt das Magnificat und andere Dinge gebraucht, um Maria in den Vordergrund zu stellen, der stellt ja den Sinn des Magnificats auf den Kopf. Satan hat's in den genannten Kirchen in entsetzlichem Ausmaß geschafft, durch die Marien- und Heiligenverehrung Gott die Ehre zu rauben. Die sogenannten Marienerscheinungen etwa in Lourdes, Fatima, Medjugorje oder wo auch immer, haben vor allem das eine gotteslästerliche Ziel, Maria anstelle des lebendigen Gottes zu ehren. Die echte Maria hätte nie ein Interesse daran, selbst geehrt zu werden. Ich weiß nicht, ob ich mal darauf hingewiesen habe, wen dieses Thema interessiert. Wir leben hier ja auch in einem katholischen Umfeld. Es gibt ein ganz exzellentes Buch von einer Elvira Maria Slade. Das hat die vor etwa 10-12 Jahren geschrieben. Damals hat es Kamprax in Tobik eine kritische Berichterstattung über diese Marienerscheinungen gebracht. Und diese Frau Slade ist katholisch und die war empört über diese Kritik an den Marienerscheinungen. Die ist aber von Beruf Bibliothekarin und hat als solche Zugang zu Quellen. Die weiß als Bibliothekarin, wie sie sich entsprechende Informationen besorgt. Und um jetzt diese Kritik an den Marienerscheinungen zu widerlegen, hat sie in akribischer Kleinarbeit seit der Zeit Jesu alles, was an Marienerscheinungen bis zum heutigen Tag gekommen ist, aufgearbeitet, sich umfangreich Zugang zu allen Quellen verschafft, soweit die nicht beim Vatikan verschlossen sind. Da gibt's noch ein paar. Aber vieles ist auch zugänglich und sie war selber entsetzt und hat ein Buch darüber geschrieben, in dem ganz klar deutlich gemacht wird, dass dieser Geist, der hier erscheint in Fatima, Medjugorje und wo auch immer, kann niemals der Geist Maria sein. Er fordert in dreister und gotteslästerlicher Weise Anbetung und Ehre für sich selber. Es ist ein dämonischer, satanischer Geist, der sich die katholische Kirche systematisch unterworfen hat. Und wenn wir dann auch daran denken, dass verschiedene Päpste immer wieder die katholische Kirche der Maria, dieser Maria von Fatima, Medjugorje und so weiter, anvertraut hat und anbefohlen hat, dann sehen wir einen kleinen Blick in die unsichtbare Welt, wie diese ganze kirchliche Institution massiv unter satanischem Einfluss und Regiment steht. Wir unterscheiden natürlich zwischen den Christen dort, das ist ganz wichtig. Es gibt trotzdem auch in dieser Institution echte Gotteskinder. Ich bin selber mehrfach solchen begegnet. Die meinen, aus welchen Gründen auch immer noch dort Mitglied sein zu müssen. Müssen sie auch nicht vor mir verantworten. Da sind sie mir gar keine Rechenschaft schuldig. Das muss jeder Einzelne vor Gott entscheiden. Aber es lohnt sich, wer da auch Zweifel hat oder Fragen hat, dieses Buch von Elvira Maria Slade, Maria, die unbekannten Seiten der Mutter Gottes, da mal ein bisschen hinten her zu gucken. Wie Gott und Jesus dabei die Ehre geraubt wird, das zeigen allein auch schon unzählige Marienbilder und Darstellungen. Hier haben wir mal ganz typisch eine ganze Reihe von diesen Dingen. Maria als die Himmelskönigin mit der Krone auf dem Kopf sieht man nicht ganz so deutlich, weil die mit dem Hintergrund ein bisschen verschwimmt, aber dann das blaue Gewand der Himmelskönigin. Schon allein das ist ein unmittelbarer Angriff auf die Ehre Jesu, der sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wo soll da noch Platz sein für eine Himmelskönigin? Ja? Also Maria wird systematisch an die Stelle Gottes als des Herrschers dieser Welt gestellt. Und dann, ganz typisch auch für Marienerscheinungen, Mariendarstellungen, Maria ganz groß im Mittelpunkt und Jesus ganz klein als putziges Baby. Ein Baby ist aber ganz und gar von seiner Mutter abhängig und auf seine Mutter angewiesen. Im Grunde wird durch solche Darstellungen vermittelt, Jesus ist ohne Maria nichts. Ja? Und man darf nicht meinen, dass das zufällig wäre. Das sind ja akribisch, symbolisch durchdachte Abbildungen. Die werden geschaffen, um eine ganz bestimmte Botschaft zu vermitteln. In der katholischen Kirche sowieso ja noch viel mehr in der Vergangenheit, weil ja die Messe auf Lateinisch gehalten wurde. Das heißt, von der Predigt und vom Gottesdienst hat der normalsterbliche Gottesdienstbesucher kein Wort verstanden. Er wurde durch diese Bilder gelehrt. Diese Bilder haben ihm die Botschaft vermittelt, für die die katholische Kirche steht. Und dann wird Jesus, wie hier auch, häufig noch nackt dargestellt. Auf diesem Bild auch. Ich habe es allerdings dann unkenntlich gemacht. Auch das ist im Grunde eine ganz gotteslästerliche Geschichte. Denn öffentliche Entblößung ist in der Bibel eine Zurschaustellung von Ohnmacht und Schande. Und so wird Jesus auf unzähligen Marienbildern entblößt, zur Schau gestellt und doppelt und dreifach seiner Ehre als des heiligen und allmächtigen Gottes beraubt. Der Kampf Satans, Gott die Ehre zu rauben, zieht sich bis in die Endzeit hinein. Da lesen wir dann in der Offenbarung, dass durch das Zeichen des Antichristen Satan schließlich alle Menschen zwingen will, sein Zeichen anzunehmen und ihm damit die Ehre zu geben. Das heißt, wer nicht bereit ist, vor ihm niederzufallen, sein Zeichen anzunehmen, dem wird im Grunde die Existenzgrundlage entzogen. Das ist dann die ultimative, die allerletzte Zuspitzung dieses einen Kampfes, um den es geht. Wer bekommt die Ehre? Vor wem fällt der Mensch nieder? Wen betet er an? Satan in Gestalt des Antichristen dann oder Jesus Christus? Leben zur Ehre Gottes heißt unser letztes Thema in dieser Reihe. Darum geht's eigentlich durchgängig seit dem Sündenfall. Ich habe das neulich in anderem Zusammenhang herausgearbeitet, im Zusammenhang des Buchs Die Hütte, wo das auch im Prinzip geleugnet wird. Und wir sehen, es gibt nur 4 Kapitel in der Bibel, in denen nicht dieser Kampf um die Ehre im Mittelpunkt steht. Sind logischerweise welche? Morgens fast nüchterner Magen, so viel denken. Die ersten 2. Denn im dritten Kapitel kommt der Sündenfall. Und vorher, bis zum Sündenfall, ist die Ehre Gottes noch unangetastet. Zumindest in dieser Erde, der sichtbaren Welt. Und durch den Sündenfall wird Gott die Ehre geraubt und von da an geht's kontinuierlich wesentlich um diese eine Frage. Dass Satan die Menschen Gott entfremden will, sie davon abhalten will, wieder zu Gott zurückzufinden und ihm die Ehre zu geben. Und Gott einlädt und wirbt und seine Hand ausstreckt und sagt, kommt doch, ich liebe euch, lebt mit mir, gebt mir die Ehre. Und am Schluss sind's nochmal 2 Kapitel. Nach dem großen Endgericht, wenn es dann ums himmlische Jerusalem geht, dann ist das Böse dem zweiten Tod überantwortet, dann ist der Kampf um die Ehre abgeschlossen und entschieden, öffentlich auch. Also nur 4 Kapitel, die ersten 2 und die letzten 2, wo es nicht um den Kampf um die Ehre geht. Ich sage das einfach so, dass uns die Bedeutung dieses Themas vor Augen steht. Es ist der rote Faden durch die ganze Bibel praktisch durch. Und so lesen wir auch Offenbarung 16,9 über diese Kämpfe der Endzeit. Und die Menschen wurden von großer Hitze versenkt und lästerten den Namen Gottes. Denn Gott wird dann auch, ähnlich wie bei den 10 Plagen über Ägypten, noch dramatischer. Die Weltmächte, die sich gegen ihn auflehnen, in Rebellion gegen ihn befinden, mit Plagen auf die Knie zwingen. Aber es heißt, und sie taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Ja, darum geht's. Aber sie sind nicht bereit, selbst dann noch nicht. Das ist der Kern der Sünde. Er besteht in der Weigerung, Gott die Ehre zu geben, die ihm als unserem Schöpfer Heiland zusteht. Umgekehrt ist die Sünde im Kern geheilt, wenn wir ihm dann die Ehre geben. Geht also um die Frage, lebt der Mensch im Vertrauen und im Gehorsam in einer lebendigen Gemeinschaft mit Gott? Oder lebt er in der Rebellion gegen Gott? Dazwischen gibt's nichts. Der Mensch hat nur die Möglichkeit, sein Leben entweder auf die eine oder die andere Weise zu leben. Denn jeder, der sich nicht für ein Leben mit Gott entscheidet, bleibt in einem Leben ohne und letztlich gegen Gott verhaftet. Wir stehen ja nicht in einem neutralen Raum. Durch den Sündenfall steht jeder erstmal auf der Seite gegen Gott. Es braucht die bewusste Entscheidung, die klare Bekehrung, das war unser erstes Thema in dieser Reihe, sich für ein Leben mit Gott zu entscheiden. Und dazwischen gibt's nichts. Es gibt ein Leben, das Gott die Ehre gibt, oder es gibt ein Leben, das Gott die Ehre verweigert. Dass es im christlichen Glauben wesentlich um diese Frage geht, um die Ehre Gottes, das ist für den heutigen Menschen ein sehr ungewohnter Gedanke. Denn wir sind daran gewohnt, dass sich alles um uns dreht, um unser Wohlergehen. Und das übertragen wir sehr schnell auch auf den christlichen Glauben. Kürzlich hat ein Mann der Allianz dazu aufgefordert, der evangelischen Allianz, Jugendliche den Gottesdienst mitgestalten zu lassen. Seine Begründung, die werfe ich auch mal gerade an die Wand. Er sagt, 14- bis 20-Jährige wissen ganz genau, wie ein Gottesdienst aussehen muss, damit sich die junge Generation dort wohlfühlt. Diese Aussage wird richtig sein. 14- bis 20-Jährige werden sehr genau wissen, wie ein Gottesdienst sein sollte, dass sie sich da wohlfühlen. Das stimmt. Und ich habe übrigens auch gar nichts dagegen, Jüngere in den Gottesdienst mit einzubeziehen. Deshalb hatten wir zum Beispiel auch unsere besonderen Gottesdienste. Und so Gott will, werden wir die auch in Zukunft immer mal wieder haben. Und trotzdem ist diese Aussage ganz falsch. Sie geht nämlich von einer völlig falschen Voraussetzung aus. Und wer bekanntermaßen die falschen Fragen stellt, bekommt auch die falschen Antworten. Was ist falsch an dieser Frage, der Voraussetzung? Es käme vor allem darauf an, dass ein Gottesdienst den Jugendlichen gefällt. Wenn das so wäre, liebe Geschwister und Gäste, dann würde eine solche Veranstaltung Jugenddienst heißen. Dann würden wir nämlich in dieser Veranstaltung den Interessen der Jugend dienen. Nun heißt ein Gottesdienst aber überraschenderweise Gottesdienst. Nämlich warum? Weil wir im Gottesdienst zusammenkommen, um Gott zu dienen, um ihn zu loben, um ihm die Ehre zu geben, um auf sein Wort zu hören. Nicht wir, nicht ich, nicht die Jugend, nicht irgendeine andere Alters- oder Interessengruppe steht im Mittelpunkt eines Gottesdienstes. Gott steht im Mittelpunkt. Im christlichen Glauben dreht sich alles zuerst und vor allem um Gott und seine Ehre. Das sehen wir auch an den 10 Geboten. Die Gebote der ersten Tafel, je nach Zählung 3 oder 4, geht's nur um Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Siehe Maria und die Heiligen. Wer sie um Hilfe anfleht, macht sie im Grunde zu Mitgöttern, verstößt gegen das erste Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis machen, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Und du sollst den Feiertag, nämlich Gottestag, meinen Tag, heiligen. Geht ganz um Gott. Diese Gebote zeigen uns auch, wir ehren Gott ganz besonders durch unser Vertrauen und unseren Gehorsam. Der Inhalt etwa des Gebotes, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen, heißt ja umgekehrt Recht gebrauchen. Dass wir ihn anrufen, beten, loben und danken, hat Luther in der Erklärung gesagt. Das heißt, dieses Gebot fordert uns auf, unsere Hilfe allein von ihm zu erwarten und dazu seinen Namen anzurufen. Wir ehren Gott deshalb auch durch unsere Gebete. Johannes 14, Vers 13, ich habe das Wort auch mitgebracht da an der Wand. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Damit wir den Gedankengang deutlich sehen, habe ich ein bisschen die verschiedenen Versteile abgesetzt. Das erste, da sind wir gefragt. Wir beten in Jesu Namen, was ihr bitten werdet in meinem Namen. Warum tun wir das? Beten in Jesu Namen, weil wir Jesus uns unserem himmlischen Vater vertrauen. Wir nehmen ihn beim Wort. Wir nehmen seine Verheißungen in Anspruch. Das war der vierte Teil. Gebet heißt, Gottes Verheißungen in Anspruch nehmen. Und dieses Gebet und dieses Vertrauen kann Jesus nicht enttäuschen. Er wird seine Verheißungen erfüllen. Und darin wird Gott der Vater verherrlicht. Denn damit, das ist der zweite Teil, das werde ich tun. Ja, die feste Zusage. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Jetzt ist Jesus dran, er erfüllt die Verheißung und darin wird der Vater verherrlicht. Mit allem, damit allen bezeugt wird, wie treu, wie wahrhaftig, wie zuverlässig Gott ist. Das großartige Wesen und die Allmacht Gottes wird verherrlicht und ihm die Ehre gegeben. Wir können Gott gar nicht mehr ehren, als wenn wir ihm kindlich und felsenfest vertrauen. Ich sage den Satz auch nochmal, ist so wichtig. Wir können Gott gar nicht mehr ehren, als wenn wir ihm kindlich und felsenfest vertrauen. Über nichts freut sich der Herr mehr, als wenn wir das tun. Und indem Gott seine Verheißungen wahrmacht, oft weit über jedes menschliche Vorstellungsvermögen hinaus, zeigt er nämlich, wer er ist und wie er ist. Was er hat und was er kann. Ich habe bei der Vorbereitung gedacht, warum schenkt ein Mann seiner Frau einen Pelzmantel oder ein sündhaft teures Diamantkollier? Hoffentlich, weil er sie liebt. Manchmal wohl aber auch, gerade die sich das leisten können, um ihr schlechtes Gewissen zu besänftigen, weil sie so wenig Zeit für ihre Frau haben und die übrige Zeit mit Geld verdienen verbringen. Sehr häufig, vermute ich aber, werden solche teuren Geschenke vor allem gemacht, weil die Männer damit zeigen, das kann ich mir leisten. Das kann ich meiner Frau leisten. So wertvolle Geschenke kann ich meiner Frau machen, weil ich es zu etwas gebracht habe. Das heißt, sie verherrlichen sich damit ein Stück weit selber. Eine mit teurem Schmuck und teurer Kleidung ausgestattete Frau ist ebenso ein Statussymbol wie eine Rolex am Arm, ein dickes Auto in der Garage, eine große Villa oder eine Luxusjacht. Man zeigt, was man hat. Wenn Gott unsere Gebete erhört, dann zeigt er, wer er ist und was er hat. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Er verherrlicht das großartige Wesen unseres himmlischen Vaters. Er verherrlicht seine Liebe und Treue. Ein Wortbruch, wir sind ja immer noch beim Thema Gebet und die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen. Wenn ich bete und eine Verheißung Gottes in Anspruch nehme, dann steht Gott ja im Wort, in das er sich selber verpflichtet und gebunden hat. Ein Wortbruch wäre jetzt das exakte Gegenteil von Ruhm, von Ehre und Herrlichkeit. Das wissen wir, auch für uns Eltern kann es ja nichts Schlimmeres geben, als wenn unsere Kinder uns zu Recht vorwerfen, aber du hast es doch versprochen. Und wir es aus welchen Gründen auch immer nicht halten können. Ein Versprechen nicht einhalten zu können, ist ein Zeichen von Ohnmacht. Weil wir Menschen nicht allmächtig sind, kann es uns immer wieder passieren, dass wir in eine solche Situation kommen, dass wohlmeinend, vielleicht auch leichtfertig und vorschnell ein Versprechen abgegeben haben und dann es uns nicht möglich ist, zu unserem Wort zu stehen. Gott kann das nie passieren, denn er ist der Allmächtige. Und deshalb zeigt die zuverlässige Erfüllung seiner Verheißungen seine Allmacht. Sie gibt ihm die Ehre. Wir erinnern uns an die Geschichte vom Vater, die ich erzählt hatte, der seinen Sohn nach einem Erdbeben ausgegraben hat. Da ging es, glaube ich, damals auch ums Thema Vertrauen. Ihr erinnert euch vielleicht, er hatte ihm versprochen, ich werde für dich da sein, wenn du mich brauchst. Und nun lag sein Sohn mit anderen verschüttet unter den Trümmern eines Hauses und er hat felsenfest darauf vertraut. Und er hat seinen Mitverschütteten gesagt, mein Vater kommt und holt uns hier raus. Er hat's versprochen. Und als der Vater dann da war der Vater seine Liebe und seine Treue verherrlicht, weil er Wort gehalten hat. Und so verherrlicht sich Gott, indem er Wort hält. Und das setzt voraus, dass wir ihn beim Wort nehmen, dass wir ihm vertrauen, dass wir mit unserer Not zu ihm kommen, dass wir durch unser Vertrauen bekunden, ich weiß, auf meinen himmlischen Vater kann ich mich verlassen. Da sehen wir sehr deutlich an der Verheißung, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten. Und es ist nicht zu Ende. Und du sollst mich preisen. Wieder sehen wir das Ziel. Und du sollst mich preisen. Unsere Rettung dient nicht in allererster Linie unserem Wohlergehen. Sie dient in allererster Linie der Ehre Gottes. Und du sollst mich preisen. Das haben wir als Lesung gehört in Lukas, die Heilung der 10 Aussätzigen. 10 sind gesund geworden. Einer kehrt um und pries Gott mit lauter Stimme. Einer erkennt, worauf es wirklich ankommt. Nicht, dass er gesund geworden ist, sondern dass Gott die Ehre gegeben wird. Nur einer von 10 fiel Jesus zu Füßen und dankte ihm. Und Jesus ist traurig und sagt, waren es nicht 10? Wo aber sind die anderen 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte und Gott die Ehre gäbe? Wir ehren also Jesus, wenn wir ihm vertrauen und zu ihm beten. Und wir ehren ihn, wenn wir ihm dann auch danken, gegebenenfalls auch öffentlich danken und öffentlich Zeugnis ablegen von seiner Größe und Treue. Das gefällt mir übrigens auch an den Votivtafeln in der katholischen Kirche. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Wir wollen ja nicht nur auf Fehler hinweisen, wir wollen auch das Gute nicht übersehen. Und dazu gehören für mich die Votivtafeln. Ich habe da mal so ein Bild mitgebracht, wie das da in der katholischen Kirche aussehen kann. Zumindest vom theoretischen Ansatz, der ist gut. Schade ist in der Praxis nur, dass die Ehre häufig Maria und den Heiligen gegeben wird. Und damit rauben sie wieder Gott die Ehre. Aber der Grundgedanke einer solchen Votivtafel ist richtig. Wir geben dem die Ehre, der uns geholfen hat. Da steht dann leider meistens drauf, Walburga oder Maria oder was weiß ich was hat geholfen. Aber wenn da drauf steht, Gott hat geholfen, Jesus hat eingegriffen, dann ist das super. Denn wenn Gott uns geholfen hat, dann soll das zur Ehre Gottes auch öffentlich bekannt gemacht werden. Dazu gehören auch Zeugnisse im Gottesdienst. Das soll kein Zwang sein, keine Pflicht, keine Erwartung. Aber wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über. Und wenn unser Herz voller Freude und Dankbarkeit ist über dem, was Gott uns Gutes getan hat, dann dürfen wir das auch da und dort im Gottesdienst bezeugen und weitersagen. Zur Ehre des Herrn. Und wenn ich zum Beispiel rund um Uttenweiler am Worken bin, dann freue ich mich über jedes Feldkreuz, das Gott die Ehre gibt. Stehen auch, das ist jetzt nicht aus der Uttenweiler Gegend, von irgendwo anders, steht drauf, Herr, segne unsere Fluren. Solche gibt's auch rund um Uttenweiler. Jedes Mal, wenn ich an so einem Feldkreuz vorbeigehe, wo Jesus die Ehre gegeben wird, da freue ich mich. Da freue ich mich, dass wir in einem Land leben dürfen, das in seiner Vergangenheit bis heute vom christlichen Glauben geprägt ist. Da freue ich mich, dass sich Menschen ja mit solch einem Feldkreuz an Jesus wenden. Da bekunden sie öffentlich ihr Vertrauen zu ihm. Sonst würden sie ihn ja nicht bitten, segne unsere Fluren. Und damit geben sie ihm die Ehre. Und ich dachte auch an die steinerne Tafel über dem Eingang in unserer Kirche. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Diese Steintafel bezeugt die großartigen Führungen der Gemeinde aus Ungarn über Bayern bis nach Riedlingen in die Eichenau. Nicht Menschen haben das vollbracht. Es ist Gottes Werk. Alle Ehre dafür gebührt ihm allein, dass es diese Kirche gibt, dass es die Eichenauer Siedlung gibt. So gesehen dachte ich bei der Vorbereitung, ist unsere ganze Eichenauer Kirche eine einzige große Votivtafel zur Ehre des Herrn. Und letztlich kann man das auch für die ganze Eichenauer Siedlung sagen. Denn ohne Gottes überwältigendes Handeln und Eingreifen gäbe es die Eichenau, so wie sie seit 65 Jahren besteht, nicht. Das dürfen wir auch den Eichenauern um uns her immer wieder weitersagen. Sie leben an einem Ort, der in sich selbst schon ein Zeugnis für Gottes Liebe und Treue und Bewahrung ist. Was also heißt Christsein praktisch? Christsein ist die ganz praktische Frage, führen wir ein Leben zur Ehre Gottes? Denken wir so, dass Gott durch unsere Gedanken geehrt wird? Denken wir zum Beispiel groß von Gott? Denken wir so von Gott, dass wir damit rechnen, dass er zu seinen Verheißungen steht? Denken wir so von ihm, dass wir jederzeit gewiss sind, dass er das Beste für uns tut? Ein solches Denken ehrt ihn. Reden wir so, dass Gott durch unser Reden geehrt wird, dass wir Zeugnis geben von ihm, von seinen Taten. Auch in unserem Umgang, wie reden wir miteinander? In Liebe, in Barmherzigkeit, in Demut, dass wir durch unser Reden Gottes Wesen widerspiegeln. Dann geben wir ihm die Ehre. Handeln wir so, dass Gott durch unser Tun geehrt wird, wie wir uns vom Sonntag bis Samstag 24 Stunden am Tag verhalten. Kann sich Gott freuen an dem, wie wir uns verhalten. Als der bekannte Evangelist Sundar Singh seine letzte Evangelisationsreise durch Südindien machte, da hatte er sehr viel Zulauf und Anerkennung. Die Leute waren von seinen Predigten begeistert und viele Menschen kamen zum Glauben an Jesus. Ein Freund fragte ihn in dieser Situation besorgt, ob ihm so viel Ehre und Anerkennung nicht zu Kopf steigt. Darauf antwortete Sundar Singh, als Jesus in Jerusalem einzog, da breiteten die Leute ihre Kleider auf dem Weg aus, um Jesus zu ehren. Jesus ritt auf einem Esel. Die Füße Jesu berührten die Straße gar nicht und die Kleider, die sie ausgebreitet hatten. Das taten nur die Füße des Esels. Er schritt über die Kleider hinweg. Aber wäre es nicht töricht gewesen, wenn sich der Esel etwas darauf eingebildet hätte? Man hat die Straße doch nicht für den Esel, sondern für den Herrn geschmückt. Ebenso töricht wäre es, wenn sich der Evangelist etwas auf die Ehre einbildet, die man doch Jesus allein erweist. Und er schloss diese Ausführung mit dem Satz, ich bin doch nur der Esel, der Jesus in die Stadt hineinträgt. Liebe Geschwister, lasst uns Esel sein, die den Herrn Jesus in die Eichenau und nach Riedlingen und in die Umgebung tragen. Amen.